Sonntagabend und ausnahmsweise nehmen wir heute mal direkt am Spieltag auf. Wir hoffen, dass wir nicht zu sehr eingefärbt sind von der Aktualität der Ereignisse. Ja, und mit mir hier in Köln ist einmal der Moritz.
Guten Abend.
Und dann sind auch wieder dabei einmal der Jan aus München.
Hallo.
Und der Tim in Berlin.
Hi.
Wir sind der Fortuna Düsseldorf Podcast aus dem Exil. Und ja, dann wollen wir direkt mal das Elend von heute besprechen, würde ich sagen. Aber nicht bevor wir noch auf die Aktualität der Ereignisse eingehen werden. Und zwar herzlichen Glückwunsch von unserer Seite an Ruven Hennings, der gestern das Tor des Monats gewonnen hat.
Ich
hab schon Applaus, Grüße, Euphorie. Es war natürlich wirklich auch ein schönes Tor, muss man sagen.
Das ist auch ein schönes Tor.
Ich frag mich ja nach wie vor, ob er das so wollte.
Aber ich glaube, der wollte das so. Der zieht ja den Fuß noch so hoch. Das ist ein eindeutiges. Wenn er das ein bisschen weniger machen würde, wenn er einen Pass spielen muss, diese Hackentrickserei, würden da auch mehr Pässe ankommen.
Ja, aber es ist ja wirklich ein Freund davon, irgendwie es mal irgendwie auch ein bisschen artistischer zu versuchen, gerade beim One-Touch-Fußball, beim Umschalten. Jetzt da im DFB-Pokal gegen einen Fünfligisten hat das jetzt einmal ganz gut geklappt. Also ich finde es auch vielleicht immer noch, also ohne jetzt da Gott, welcher Verein war das?
Willingen-Schwenningen,
den zu nahe treten zu wollen. Aber ob man ein Tor des Monats halt wählen muss, wo halt ein Erstliges gegen Fünfliges spielt, ist vielleicht nochmal so dahingestellt. Aber es war wirklich ein schönes Tor.
Ganz hervorragendes Tor.
Deswegen auch.
Ja. Bravo, Ruben Hennings. Weiß man was von der Vertragsverlängerung? Nein, oder?
Naja, ich meine, durch die Verleihung des Tor des Monats wird der Marktwert jetzt sprunghaft gestiegen sein.
Ich denke auch. Ich habe noch nicht nachgeschaut. Habt ihr das schon geguckt?
Nein.
Also ich hoffe, dass der Vertrag verlängert wird und dann die Chinesen auf ihn aufmerksam werden nach dem Tor des Monats jetzt. Mhm. Und dann ist Zahltag im nächsten Sommer.
Ja.
Dann muss man endlich nicht mehr Kenan Karaman aufstellen, weil man sich dann...
Und vielleicht kann man dann sogar mal Spieler kaufen und nicht allein.
Von Peter im Funkel, also stellt ja Karaman fast lieber auf der 10 auf.
Ja, aber ich meine ja, mit den Hennings-Millionen können wir dann einen neuen Zehner kaufen.
Ja. Ja, wir entwerfen auf jeden Fall schon große Szenarien für die Zukunft. Aber vielleicht beschäftigen wir uns jetzt.
Vielleicht habt ihr da das Spiel in Vorbereitung auf heute von Mönchengladbach gegen Wolfsberg gesehen. Und dieser Lindl, wie wär's denn mit dem?
Ich meine, der wurde letzte Folge als Alpen-Maradona nochmal hervorgehoben. Mhm. Nicht zu Unrecht, wie sich jetzt rausstellte. Das muss ein hervorragender Spieler sein, dieser Michael Lindl. Ja. Lukas Schmitz übrigens auch mit einer Torvorlage. Mhm. Zum 4:0 des Wolfsberger AC.
Ja, es würde jetzt die ganze Sache auf jeden Fall noch ein bisschen auflockern, wenn jemand den ganzen Namen des Vereins vorlesen würde. Ich habe das sogar gelesen und noch gedacht, dass ich es mir noch aufschreibe. Und das habe ich halt leider nicht dabei. Es sind auf jeden Fall, glaube ich, noch mindestens zwei oder drei verschiedene Firmennamen, von denen man noch nie gehört habe,
im
Vereinsnamen enthalten. Ich danke sehr, Jan.
Jan, bitte.
Mindestens einer kommt vorbereitet.
Es ist der RZ Pellets Wolfsberger Athletiksportclub.
So,
Pellets. Okay, schön. Ja, irgendwas haben die ja besser gemacht als die Fortuna.
Ja, die haben anscheinend einiges besser gemacht als die
offensichtlich,
Fortuna.
Ich habe jetzt aber leider das Spiel Donnerstag nicht verfolgt, aber...
Wir sollten vielleicht versuchen, diese zweite Halbzeit so ein bisschen von uns wegzudrängen und erstmal zu gucken, weil wenn wir wo richtig lagen, letzte Woche, dann auf keinen Fall bei der Aufstellung. Weil da lagen wir gewaltig schief. Weil wir gesagt haben, was sollte... kein Grund eigentlich irgendwas zu ändern. Nö, erwarte ich mir jetzt auch nicht und so. Ja. Lou hat es schon angekündigt.
Wollen wir noch kurz drauf eingehen, wer hat wo das Spiel verfolgt?
Genau.
Um die Tradition nicht einbrechen zu lassen.
Wir halten den Gedanken mal im Hinterkopf und kommen da jetzt sofort drauf zurück. Aber mich würde jetzt auf jeden Fall schon zuerst noch interessieren, wo ihr jeweils das Spiel geschaut habt. Wo hast du denn das Spiel geschaut, Tim?
Oh, ich tatsächlich mit dem Schädel von gestern zu Hause. Ja, und ich weiß es nicht, ob es jetzt in der Fortuna-Kneipe bei dem Verlauf des Spiels so viel schöner gewesen wäre.
Ja, unbedingt.
Ich habe es immer so.
Solide.
Bei uns war es jetzt auch nicht wesentlich spektakulärer hier bei uns Kölnern. Wir haben ja auch um die Ecke bei unserem guten Freund Mirko, der ja auch hier durch den Podcast schon bekannt ist, zu Hause geschaut. Und ja, mussten dann dementsprechend auch nur den ganz kurzen Weg hier zu unseren Außenstudios in Köln-Ehrenfeld antreten.
Ja.
Ja, und wir waren natürlich auch dementsprechend erstmal ein bisschen überrascht, als wir die Aufstellung dann gesehen haben. Aber wir hatten das ja letzte Woche auch schon so ein bisschen angesprochen, auch wenn wir die Möglichkeit verworfen haben, aber dass halt zumindest die Möglichkeit bestehen könnte, dass man eben auf die zwei Gladbacher Sturmspitzen, auf die Raute halt mit einer Dreierkette halt reagiert.
Ja, hat sich ja dann im Spiel auch relativ schnell ergeben, dass mal so ein bisschen umgestellt wurde. Trotzdem, ja, eigentlich keine falsche Idee, würde ich sagen.
Also ich fand die Idee ja wirklich richtig gut. Also vor allen Dingen dann in der Ausführung hat es ja wirklich richtig gut funktioniert. Eben vor allen Dingen bis zum 1-0, danach hat der Gladbach eigentlich sofort umgestellt. Also ich habe mir jetzt nochmal notiert, dass in der 10. Minute halt umgestellt wurde von Gladbach und Funkel hat dann ja auch sofort von seiner 3-5-2-Formation auf das altbewährte 4-2-3-1 umgestellt. Aber bis zu dem Zeitpunkt hatte ja Fortuna das Spiel absolut in der Hand, das Spiel absolut dominiert. Da hätte man ja wahrscheinlich sogar schon zwei Tore schießen können.
Also ich fand auf jeden Fall erstmal die Aufstellung, also ich fand es super, weil das war eigentlich so ein Funkel-Moment, wie er die letzte Saison das auch immer mal hatte, dass er halt wirklich stark umgestellt hat und man sich gedacht hat, okay, der hat sich was Gutes überlegt. So. Also ich war eigentlich sehr positiv überrascht von dieser Dreierkette, die er aufgestellt hat. Ein bisschen weniger positiv überrascht von zwei Personalien, die ich gerne anders gesehen hätte. Aber auch da wird er sich seinen Teil gedacht haben. Aber ich fand es erstmal so, die Startaufstellung, als ich sie gesehen habe, war ich erstmal sehr zufrieden.
Aber was hättest du anders gemacht?
Ja.
Ich hätte halt gerne, nach wie vor würde ich gerne sehen, wie über links Nana Ampromar spielt und Kovnatski vorne drin ist. Wenn du Hennings schon nicht aufstellst und ansonsten Jean Zimmer hätte man auch durch vielleicht Bernhard Tekpetay ersetzen können. Das sind einfach Leute, die ich gerne mal spielen sehen würde, um mir ein Bild davon zu machen, was diese Verpflichtungen für die Fortuna so bedeuten könnten.
Gerade Zimmer war ja...
War
sehr auffällig zumindest.
Ich spreche jetzt erstmal davon, was ich mir in dem ersten Moment gedacht habe.
Ja.
So. Genau. Also ich hätte lieber Karaman nicht gesehen, dafür Kovnatski direkt vorne und dann eben vielleicht links Nana Ampomar, auch wenn ich es nicht erwartet habe, aber dann vielleicht lieber Tommy. Ich habe eigentlich Tommy erwartet. Ja, und John Zimmer, ja. Hat kein schlechtes, aber
ja, ich finde auch, also Zimmer hat sich schon irgendwie auch bewährt, also war irgendwie super aktiv, vor allem in der ersten Halbzeit, so wie natürlich generell die erste Halbzeit ja viel, viel aktiver und viel, viel besser war von der ganzen Mannschaft. Zimmer war irgendwie überall dabei, aber halt irgendwie auch extrem glücklos, also viele, viele technische Fehler, viele Ungenauigkeiten, schlecht ausgespielte Konter, wo er dann halt irgendwie der letzte Mann am Ball war und also ja, auf der anderen Seite gibt er natürlich auch wieder sehr viel defensive Stabilität, wo man auch sagen muss, dass es bestimmt auch gute Gründe dafür hat, ihn aufzustellen. Aber auch wenn man jetzt vielleicht nicht Ampomar direkt von Anfang an bringt und Tekpetay zusammen mit Ampomar wahrscheinlich erst recht nicht, hätte ich mich schon gefreut, wenn vielleicht einer von beiden gespielt hätte. Oder man, aber dafür kommen, da, dazu kommen wir bestimmt in der zweiten Halbzeit nochmal, wenn zumindest einer von beiden eingewechselt worden wäre. Aber ganz generell nochmal nur zu diesem, zu dieser Formation, zu dem 3-5-2 oder ja, oder 3-4-3, je nachdem, wie man es jetzt anschauen möchte, ist ja eher ein 3-4-3 eigentlich gewesen, mit dem man gestartet hat, dass man, dass ich mir eigentlich schon ganz gut vorstellen könnte, dass das auch ein bisschen Zukunft haben könnte, je nach Gegner, weil ich glaube, gerade Tekbetay und Ampoma sind auch Spieler, die halt in einem, die halt, wenn man mit drei Offensiven spielt, auf so einer Flügelposition fast noch besser aufgehoben sind als auf den offensiven Außenbahnen in einem 4-2-3-1. Weil sie dann vielleicht noch ein bisschen weniger Defensivarbeit haben, vielleicht noch ein bisschen mehr Vertikalität irgendwie bringen, ein bisschen mehr Zug zum Tor. Und ich weiß nicht, wenn man, also das könnte ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen, dass diese Positionen halt für die beiden noch besser sind eigentlich.
Ja, wobei jetzt, wenn man jetzt überlegt, so diesen heutige Spiel sich anguckt und überlegt, Funkel kann ja damit rechnen, dass man, wenn der gegnerische Trainer sich das angeguckt hat und es nicht funktioniert, wie das ja dann tatsächlich der Fall war, Gladbach hat ja überhaupt nicht geklappt, was sie sich vorgenommen haben mit der Raute, dann stellt er um und dann kann er halt noch reagieren. Und wenn du, das konnte er halt, weil halt Gieselmann Linksverteidiger ist. Und wenn da halt ein anderer spielt, wenn, sagen wir mal jetzt, das Tekbetay oder Ampoma jetzt die linke Außenbahnposition der Fünferkette spielen, dann geht das nämlich nicht so einfach. Dann spielt halt auf einmal einer Linksverteidiger, der das noch nie gemacht hat. Wir können jetzt darüber diskutieren, ob wie gut oder schlecht Gieselmann war und wie das wieder geklappt hat, aber das Risiko ist natürlich ungemein viel höher, wenn du sagst, okay, ich will mir die Option bewahren, auch darauf reagieren zu können und in das vertraute System zurückzugehen.
Es geht mir gar nicht darum, Gieselmann auszutauschen, sondern vielmehr erstmal ein Positionswechsel, Kownacki und Karaman. Das heißt, der linke Außenstürmer, Kownacki, hat ja da links außen quasi erstmal gespielt, mit Hennings zu tauschen. Also Gieselmann würde ich trotzdem da belassen, aber eben die Stürmerposition anders besetzen.
Also einfach Kownacki gegen Karaman tauschen, Sturmspitze gegen den linken Flügelangreifer und dann halt für die linke Flügelposition, für die Angriffsposition vorne in der offensiven Dreierreihe wahrscheinlich Nana Ampoma. Ja. Das war dein Gedanke, genau. Das würde ich eigentlich auch so sehen.
Ja, gut, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, Friedhelm Funkel ist ja einer, der die Spieler immer wirklich sehr langsam an die Mannschaft heranführt. Und
richtig.
Ehrlich gesagt, ich verstehe, dass man irgendwie heiß darauf ist, die Neuzugänge zu sehen und wie das funktioniert und ob das da Potenzial ist, sag ich mal, eine neue Flügelzange aufzubauen. Allerdings gehe ich jetzt mal davon aus, dass niemand von euch einfach das Testspiel gegen Urdenbach am Dienstag sich angeguckt hat und von daher auch beim Training nicht als Kiebitz irgendwie am Start war. Und dann muss ich sagen, ist das jetzt auch so ein bisschen, was wäre wenn? Also vielleicht gibt dem noch ein, zwei Wochen und ich glaube in Berlin oder so wird man einen von beiden bestimmt auf dem Platz sehen.
Ja, ich denke halt auch, also vor allem kann man ja einfach festhalten, dass die ersten 10 Minuten im Besonderen, aber auch die erste Halbzeit im Allgemeinen Friedhelm Funkel komplett recht.
Genau.
Die sind optimal gelaufen und die ersten 45 Minuten in der Gänze sind halt so gelaufen, wie man sich halt irgendwie erhofft hat und wie Funkel es wahrscheinlich geplant hat. Ja. Und man konnte ja einfach quasi in die Pause gehen und sagen, wunderbar, genau das, was wir uns hier vorgenommen haben, hat funktioniert. Wir sind genau an dem Punkt, den wir sein wollen. Und von daher würde ich da Funkel auch auf gar keinen Fall irgendeinen Vorwurf machen. Mhm. Wie du schon sagst,
stimmt.
Da ist halt ein großer Teil irgendwie Wunschdenken dabei, dass man irgendwie auch denkt, dass man halt so ein bisschen diese Hoffnung hat, dass halt die beiden Ganna hier, Tekbetay und Ampoma, dass die halt vielleicht diese Unterschiedsspieler sein könnten, die ja letztes Jahr Luke Bakio und Rahman gewesen sind, und die sind wahrscheinlich einfach nicht auf diesem Niveau. Das ist einfach auch völlig klar, dass sie das wahrscheinlich einfach nicht sein können, vor allem nicht jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und ja, da muss man einfach auch ein bisschen seine Erwartungshaltung und seine Hoffnungen halt vielleicht ein bisschen zurechtdrücken. Das ist absolut richtig.
Vor allem, wo ich gerade nochmal nachgeguckt habe, gegen Urdenbach haben die beiden jeweils doppelt eingenetzt, aber ein Herr Pledel halt auch.
Ja, also ja. Ich glaube auch, also das ist natürlich kein besonders großer Gradmesser gewesen.
Ich glaube, der Pledel war auch gegen bei Ingolstadt ein Stammspieler, bestimmt, in der Abstiegssaison.
Was ich noch ganz gerne von euch wissen würde, Oliver Fink ist ja relativ kurzfristig ausgefallen. Mhm. Glaubt ihr, dass ohne den Fink-Ausfall die Aufstellung genauso ausgesehen hätte?
Das ist eine gute Frage. Ich kann mir auch vorstellen, dass man Fink dann noch mit reinstellt, aber eigentlich, wenn man sich anguckt, was wollte er für Spieler haben, dann ging es ja schon darum, halt gerade im offensiven Bereich halt Umschaltspieler zu haben, die Tempo reinbringen, und das hat jetzt Fink eigentlich nicht mehr. Also wenn man sich überlegt, dass das Zimmer ja jetzt als einfach genau dafür reingenommen worden ist, um schnell umschalten zu können, um Gladbach da in Bedrängnis zu bringen. Weiß ich gar nicht, ob Fink da eine Alternative ist. Oder er hätte halt einfach, naja, nee, aber ich glaube, dieses System, das ist ja jetzt nicht spontan, das hätte er ja wahrscheinlich nicht umgestellt wegen Fink. Das wäre jetzt ein bisschen komisch. Sondern das hatte sich hoffentlich oder wahrscheinlich schon ein bisschen länger überlegt, dass das eine Alternative sein kann und die Mannschaft da auch dementsprechend in der Woche darauf vorbereitet.
Ja, das denke ich nämlich eigentlich eben auch, weil gerade in diesem 3-4-3, mit dem Fortuna dann halt angefangen hat, gibt es ja eigentlich keine Position, die Finks Stärken irgendwie akzentuieren würde. Also man hätte natürlich überlegen können, in der Zentrale hätte er ihn, glaube ich, nicht gebracht, sondern wäre halt die einzige Möglichkeit ja gewesen, ihn auf einem von den beiden offensiveren Außen- oder eben Halbraumpositionen zu bringen, die jetzt heute Zimmer und Kovinatski bekleidet haben, aber auch da glaube ich eigentlich eher nicht, dass Funkel das gemacht hätte. Deswegen denke ich eigentlich, dass Fink wahrscheinlich so oder so von der Bank aus begonnen hätte.
Ja, oder was du letztes Mal mit der Dreierkette angedeutet hast, dass Fink für Boczek spielt und Boczek in die Dreierkette gezogen wird. Mhm. Das hätte natürlich auch noch sein können, wobei, ja, also Boczek ja auf der 6 halt so stark aufgetreten ist, zum Teil auch heute in der ersten Halbzeit wieder.
Fand ich auch. Sehr gut gefallen eigentlich, ja. Auch wenn man ich finde gerade so in der letzten Viertelstunde ein bisschen das Gefühl, dass Boczek, wie auch vielleicht noch zwei der anderen Leuten, ein bisschen die Kondition gefehlt hat. Mhm. Dass er da vielleicht irgendwie nicht mehr so präsent war wie zu Beginn. Aber trotzdem hat er mir auch wieder richtig gut gefallen, was echt positiv ist zu sehen, weil wir einfach auch für seine Position ja jetzt nach dem Morales-Ausfall eigentlich niemand anderen haben.
Sobotka fehlt halt auch.
Sobotka fehlt auch, richtig, absolut. Und in der Dreierkette muss man ja auch sagen, dass eigentlich heute alle drei eigentlich einen guten Job gemacht haben. Und deswegen würde ich jetzt eigentlich nochmal gerne ganz kurz Kasim Adams halt ansprechen, der mir wirklich gut gefallen hat heute. Ja. Starkes Debüt gemacht, natürlich auch mit dem Tor, was auch sehr stark vorbereitet war von Hoffmann, fand ich, der mit der Kopfballvorlage da irgendwie querlegt, der das, glaube ich, genauso
gemacht hat. Ja, das wollte er so.
Und ja, schön das zu sehen auf jeden Fall. Direkt ist natürlich ein super Beginn, wenn man gerade und dann auch noch als Innenverteidiger sofort ein Tor macht.
Das Einzige, wo man gemerkt hat, dass er eventuell noch nicht ganz drin ist, nach dieser Umstellung auf eine reguläre Viererkette, da gab es eine riesen Lücke zwischen Gieselmann und Adams, weil dann Adams ja eigentlich einen Linksverteidiger gegeben hat und aber immer noch eigentlich in der Dreierkette so eingerückt war. Und da war es ein bisschen Glück, dass Gladbach das nicht hat nutzen können. Das ist mir zwei, dreimal aufgefallen in dieser Phase nach der Umstellung, dass da eigentlich viel zu viel Raum ist zwischen dem linken Innenverteidiger, der dann Adams war, und Gieselmann. Und das ist, glaube ich, auch noch dadurch verstärkt worden, dass Hoffmann immer noch so reingerückt ist in dieser Anfangszeit, dass diese Umstellung nicht ganz so zügig und klar vonstatten gegangen ist. Und es hat dann nicht zu einem Tor geführt. Es gab aber ein paar Situationen, wo dann der Benesch, der Sechser, da gegangen ist, in diese Lücken und hätte da schief gehen können, ist es jetzt nicht, aber das sind so Kleinigkeiten und das wird sich wahrscheinlich jetzt einfach auch rausschleifen, hoffentlich, weil er hat mir auch, wie ihr gesagt habt, eigentlich sehr gut gefallen.
Ja, ich denke, das ist so die Abstimmung, dafür braucht es halt Spiele. Ja. Und halt so ein Umstellen auf Knopfdruck, das funktioniert halt noch nicht. Ist aber auch, glaube ich, liegt in der Natur der Sache. Er hat halt einfach Pech gehabt mit dieser Verletzung in der Vorbereitung. Und ich denke mal, auf Dauer werden wir den häufiger in der Startformation sehen.
Finde ich auch durchaus wünschenswert. Mhm. Ich fand dann auch, dass nach einiger Zeit, also nach dieser... Ich fand es auf jeden Fall beachtlich, wie diese Umstellungen stattgefunden haben, innerhalb relativ kurzer Zeit. Und ich fand dann auch, dass nach einer kurzen Zeit, wo es dann so aussah, jetzt hat Gladbach wieder auf das 4-4-2 umgestellt und es läuft alles jetzt einfacher und besser für Gladbach, dass nach relativ kurzer Zeit Düsseldorf sich auch wieder sehr gut gefangen hat und eigentlich dann auch wieder die Spielkontrolle übernommen hat. Meiner Meinung nach sehr beeindruckende Art und Weise. Also die erste Halbzeit, klar lief das für Düsseldorf, aber die haben ja auch sehr gut, also ne, nach sechste Minute das 1-0, aber die haben ja auch sehr gut mit dem Ball gespielt.
Ja.
Und so, also ich fand, die haben sehr schnell wieder da die Kontrolle wieder bekommen. So, das fand ich schon.
Ja, also ich habe mir jetzt hier aufgeschrieben, dass es eigentlich fast bis zur 30. Minute gedauert hat, bis Fortuna irgendwie wieder ein bisschen besseren Weg irgendwie ins Spiel gefunden hat. Also so der Die Zeit zwischen der 10. Minute und der 30. ging auf jeden Fall eher mit so einem Übergewicht an Gladbach. Da hat Fortuna irgendwie noch Probleme gehabt, sich da so ein bisschen einzustellen. Und da lief es eigentlich bis zur Halbzeit besser. Deswegen bin ich eigentlich auch mit einem ziemlich optimistischen Gefühl dann irgendwie in die Halbzeit gegangen.
Ja, aber das war ja auch schon beim Auswärtsspiel in Frankfurt, wenn ich mich richtig erinnere, so, dass man halt erstmal richtig stark Druck auf den Gegner ausgeübt hat in den ersten Minuten, um so ein bisschen, ich sag mal, ja, zu schocken. Ja. Und man dann eine längere Phase hatte, wo man dann nicht mehr so aktiv selber das Spiel gestaltet hat. Aber kurz vor der Pause heute, da habe ich halt auch echt gedacht, verdammt, ey, warum fällt jetzt in dieser Phase nicht mal irgendwie das 2-0? Da werde ich mich an der zweiten Halbzeit noch dran erinnern, dass es nicht gefallen ist. Und leider kam es ja dann noch
so. Ja, also richtig, wie bei den letzten drei Spielen der Fortuna. Also, so, das mit einbezogen. Das sind jetzt doch sehr ähnliche Spiele, habe ich das Gefühl.
Also gerade wenn man das heutige Spiel gegen mit dem in Frankfurt vergleicht, die letzten beiden Auswärtsspiele, beide sonntags, irgendwie, das kommt auch nochmal dazu. Also einfach, die sind mehr oder weniger fast komplett gleich abgelaufen, wobei ich heute die Fortuna wirklich noch ein bisschen stärker fand. Das vielleicht nicht auch ein bisschen an der Verunsicherung des Gegners gelegen haben kann. Aber also ich glaube, wenn man letztendlich am Ende der Saison nochmal ein paar Punkte nachtrauern wird, dann ist auf jeden Fall heute ein Tag, wo man auf jeden Fall hinschauen will. Weil
ja, ein Punkt fehlt heute, ja.
Ja, aber aber halt auch nur im Idealfall. Also in der zweiten Halbzeit war das schon echt schlecht. Und da war Gladbach halt einfach klar besser.
Ja, das
stimmt. Das war so klar besser. Die hätten einfach noch zwei Tore mehr machen können. Und da hat Fortuna irgendwie gar... Also als es 1-1 fiel, da lag das 2-1 ja schon in der Luft.
Und also, aber das war erst relativ spät in der zweiten Halbzeit.
Ja, aber da war vorher hat Sechs Steffen ungefähr alles rausgeholt.
Das mein Gott, also Spieler. Ja, Sechs Steffen war heute wirklich, also ich hatte mir schon ausgemalt, dass ich irgendwie eine Fotomontage unbedingt machen muss mit einer Krake und seinem Gesicht. Aber ja, leider hat er den einen Punkt halt nicht festhalten können. Natürlich hätte es dann am Ende an einem unglaublich starken Zachary Steffen gelegen, wenn man einen Punkt entführt hätte. Da stimme ich dir vollkommen zu, Jan. Aber trotzdem, also ich meine, das Tor fällt halt in den letzten 10 Minuten, das 2-1. Und ja, man hätte es irgendwie ja vielleicht mit Mann und Maus über die Ziellinie tragen können, das 1-1. Aber dass es nicht unverdient ist, brauchen wir eigentlich nicht drüber diskutieren. Die zweite Halbzeit hat Gladbach jetzt schon nochmal gezeigt, was in dem Kader steckt und vor allem halt natürlich ja, mit dem Herr Thüram, der da von der Bank kommt und wo ich sagen muss, boah, da hat Gladbach eine Granate verpflichtet. Ne?
Ja, ich glaube auch, da können wir vielleicht, wenn wir jetzt, also bevor wir jetzt direkt hier in die Schlussphase springen wollen. Ich glaube, da können wir dann am Ende auch nochmal drüber reden. Ich glaube, den haben wir wahrscheinlich alle relativ stark gesehen.
Ja.
Ja, also ich glaube, es ist letztendlich unstrittig, dass wenn man sich das Spiel anschaut, dass Gladbach das einfach verdient gewonnen hat. Das ist letztendlich einfach so. Aber es wirkte einfach so, dass es halt vermeidbar gewesen wäre.
Natürlich, die waren eigentlich fällig. Nach der ersten Hälfte hast du gedacht, wenn du den jetzt noch ein 2-0 einstängst, dann brechen die halt
ein. Genau. Aber was Fortuna halt eingestellt hat, und das fand ich halt in den vergangenen Spielen doch auch eigentlich stärker, war halt so dieses Pressing. Zack.
Ja, wir machen uns jetzt hier einfach noch
ein Spiel. Ja, das war auf jeden Fall ein harter Tag. War auf jeden Fall dieses Pressing, was ja extrem gut funktioniert hat, gegen Wolfsburg auch. Und klar ist das, also du, ja, da muss man dann auch wieder über Personalien sprechen, aber das haben halt Hennings und Fink haben so gut den Spielaufbau auch gestört und das auch in der gegnerischen Hälfte schon vorher. Und jetzt haben die also fing das Pressing oder fing das Draufgehen an hinterm Mittelkreis in der eigenen Hälfte und so. Und das war in der zweiten Hälfte ausschließlich so quasi. Also man hat wirklich das Spiel komplett an Gladbach abgegeben und hat sich so hinten verschanzt irgendwie. Also man hat ja das Spiel komplett Gladbach übergeben. Und ich glaube, das hätte man besser machen können. So, weil durch dieses aktive Angehen in den letzten beiden Spielen, vor allem ja gegen Wolfsburg auch, da hat man ja ganz viel Spielfluss verhindert von den Gegnern. Und das hat man in der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach einfach überhaupt nicht mehr gemacht.
Ja, und alles in allem war das eine grottenschlechte Halbzeit.
Ja.
Ja, ich meine, es gab halt so Kovnatski, der hat eher irgendwie in der Luft, hat auch keine Zweikämpfe gewonnen. Karaman war halt einfach so, was man dann halt als sehr bemüht benennen könnte. Also dem war schon klar, dass er sich jetzt da reinhauen muss, dass er halt die Defensiv-Zweikämpfe zu gewinnen hat und so, aber das hat dann nicht so ganz geklappt.
Also ich fand auch, also ja, ich weiß, ich schieße mich da so ein bisschen darauf ein, aber es war jetzt einfach wiederholt so, Karaman hatte heute einfach keine einzige wirklich gute Aktion, also einfach keine glückliche Aktion. Und
ja, aber waren die anderen da vorne so viel schlechter als er, fand ich
nämlich. Ja, es gibt auf jeden Fall Leute wie Kovnatski, der auf jeden Fall einfach jeden Ball erstmal festmacht. Der verliert halt keine Bälle, das ist dann vielleicht kein richtiges Dribbling, was er macht, sondern der wird dann halt irgendwie angelaufen von jemandem, der halt irgendwie schon das Problem hat, dass er vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit schon aufnehmen muss, um überhaupt zu ihm hinzukommen. Aber den lässt er dann auf jeden Fall dann erstmal aussteigen und spielt dann halt den Ball zurück. Der Ball bleibt in den eigenen Reihen und der Angriff geht halt weiter. Und Karaman kann man einfach oft entweder gar nicht anspielen oder er verliert den Ball halt sofort wieder.
Ich bin da nicht so sicher, ob... Also ja, Rito, Entschuldigung, ich habe dich jetzt auch irgendwie unterbrochen. Ich wollte dann... ja.
Ja, ich bin ja auch mehr oder weniger irgendwie halb da ins Wort gefallen. Aber ich weiß einfach immer noch nicht so richtig, was ein Karaman irgendwie an offensichtlich positiven Attributen dieser Mannschaft hinzufügt, was nicht irgendwie auch andere Leute hinzufügen können, wo man dann aber auf der anderen Seite nicht so viele Abstriche machen muss. Irgendwie ein Zimmer bringt dir halt zumindest das Tempo. Auch bei einem Hennings, wenn der spielt, fühle ich mich halt wesentlich besser in der Sturmspitze als beim Karaman. Und gerade dann halt ab der 55. Minute oder wann genau das gewesen ist, als dann halt Baker rausgenommen wurde.
Ja, darüber müssen wir noch reden.
Ja, und als dann im Karaman auf die 10 gezogen wird, da sehe ich ihn auf jeden Fall noch weniger gerne als ganz vorne in der Sturmspitze, weil er dann irgendwie eine noch viel wichtigere Rolle hat, dabei den Ball weiterzuleiten, das Spiel am Laufen zu halten. Und das ist einfach nicht seine Position. Also wenn, dann würde ich ihn, glaube ich, lieber in der Sturmspitze sehen. Aber da ist einfach auch ein Rufen Hennings im Augenblick um Klassen besser. Und es ist generell. Und ja, nicht zuletzt deswegen ist dann, glaube ich, auch einfach dieser Wechsel, die Auswechslung von Louis Baker halt ein absoluter Knackpunkt gewesen. Also ich bin ja sowieso jemand, der ihn eher positiv sieht, auch wenn mir wieder heute nicht das gezeigt hat, was ich mir so ein bisschen von ihm erhofft habe in puncto Kreativität. Also da kommt ja wirklich bei ihm relativ wenig, aber defensiv ist er halt einfach absolut fehlerlos. Das Zentrum ist dicht, wenn Louis Baker spielt. Und mit dem Baker-Wechsel heute ist dann einfach absolut die letzte Linie irgendwie verloren gegangen. Man hat natürlich irgendwie die ersten 10 Minuten schon auch in der zweiten Halbzeit ziemlich passiv angefangen, aber es war zumindest das Zentrum dicht und das war einfach danach halt gar nicht mehr der Fall.
Also kicker.de gibt mir eine Zweikampfquote für Baker von 33% aus. Das weiß ich nicht, ob das stimmt, das ist ziemlich krass wenig. Aber ich fand diesen Wechsel aus anderen Gründen, nicht aus Defensivgründen, sondern aus Offensivgründen problematisch. Weil ich habe halt nicht verstanden, Fortuna hat irgendwie jetzt, sagen wir, haben wir es ja letzte Woche schon gefragt, wie will Fortuna eigentlich, auch wenn sie mehr Ballbesitz haben, wird jetzt in den kommenden Wochen den Spielaufbau machen, wie wollen die eigentlich nach vorne kommen? Und das waren heute halt wieder lange Bälle, das kennt man halt, die dann halt einfach nicht, wurde einfach gar nichts mehr gewonnen, in der zweiten Halbzeit vor allem. Es gab, glaube ich, irgendwie gefühlt gar keinen Kopfball, den die Offensiven da gewonnen haben. Und die andere Alternative, die gemacht haben, ist halt auf den Außenspieler spielen, der den Ball dann lang die Außenlinie lang schießt. Und ich erinnere mich noch in diesen Tuchel-Zeiten, dass Thomas Tuchel solche Sachen gehasst hat, weil das nämlich sehr leicht zu verteidigen ist. Und das hast du halt heute gesehen. Die Bälle waren sofort weg. Und dann hast du, wenn du in dem Moment, in dem du Baker rausnimmst und Tommy reinbringst, hast du quasi einen weiteren Anspielstation für diese Außenpässe, ja, die halt die Außenlinie lang gehen. Aber du hast keinen Spieler mehr, wo du mal halt nach innen verlagern kannst und halt vernünftig mal einen Spielaufbau hinkriegst nach vorne. Oder halt eine schnelle Umschaltsituation über die Mitte machst. Sondern es war immer nur über diese Außen und der Ball war sofort weg. Oder halt langer Hafer und der ist nie angekommen. Und das fand ich halt auch als offensive Relaisstation war Baker dann halt nicht mehr zu gebrauchen. Ich hätte gedacht, okay, wenn man Tommy bringen will, dann haben sich da auch noch ein paar andere angeboten, ja, die man dafür hätte ausnehmen können, außer halt Louis Baker.
Also ich möchte mal eben dazwischen gehen und nochmal sagen, nach vorne war es sowieso in der zweiten Halbzeit ja so dünn, da die Einwechslungen haben da ihr Übriges getan, auch von Tommy kam vielleicht noch einmal ein Schuss, von Pledel hat man ja gar nichts gesehen. Die hingen halt generell vorne ziemlich im Wind, aber nach hinten hat Karaman eigentlich gut mitgearbeitet im Gegensatz zu den anderen. Und da geben mir auch meinen Eindruck, deshalb bin ich jetzt eben nochmal in die Bundesliga-Statistiken hier gegangen, die meisten gewonnenen Zweikämpfe bei Fortuna hatte Kenan Karaman mit Abstand heute. Und als zweites mit den Pässen, auch da habe ich jetzt gerade gedacht, dass ich ein ganz anderes Spiel gesehen habe. Die drittmeisten angekommenen Pässe kamen von Louis Baker. Und ich habe da auch gesehen, dass er oft super nochmal die Flanke gewechselt hat. Nur leider halt sehr viel in der ersten Halbzeit davon. In der zweiten Halbzeit war halt Baker deutlich schwächer und Fortuna insgesamt auch. Und das zeigt ja schon, dass...
War ja keine 10 Minuten auf dem Platz, also...
Genau, aber das zeigt ja schon, dass einfach Baker dann doch mit heute ein entscheidender Faktor war. Und dass er den runtergenommen hat, das verstehe ich auch nicht.
Der hat anscheinend eine Passquote von 88%, also...
Ja. Aber ich meine, habt ihr das in dem Moment verstanden? Also, dass man dann Baker runternimmt und einen Tommy bringt? Also, nee.
Also, ich meine, Tommy bringen kann man halt machen. Da habe ich halt gedacht, okay, das ist halt, der ist halt schnell, der ist halbwegs ballsicher. Den kannst du halt schicken, so.
Ja, aber Baker dann für jemand anderen.
Ja, genau, für jemand anderen. Warum Baker? Und das habe ich echt nicht verstanden. Vor allem, wenn du halt 10 Minuten später den Zimmer runternimmst, dann kannst du ihn direkt runternehmen und dann halt, weil von denen, die da vorne rumliefen, Komnatski, Karaman oder Zimmer, kann man sagen, man will ja Komnatski vorne in der Spitze behalten oder jedenfalls da haben, aber halt so überzeugend warst du den Zeitpunkt halt von keinem von denen. Und da den Baker rausnehmen.
Ich meine, der hatte jetzt auch nicht irgendwie eine gelbe Karte also gesehen. Ja,
kurz zu unterstützen. Also ich habe so richtig verstanden, hat das bei uns halt auch niemand. Ich habe ja schon, also ich habe ja hier mit Moritz und mit Mirko zusammengeschaut. Ich habe ja schon fast, um so ein bisschen zu provozieren, da ich meine Rolle als großer Baker-Jünger hier so ein bisschen vor mir hertrage, mir halt bei der Auswechslung dann halt deutlich sichtbar für alle nur auf meinem Blatt Papier notiert, Knackpunkt, Auswechslung, das Spiel kippt und dann ist es auch genauso passiert.
Ich kann das so bestätigen, der Lou hat wirklich bei der Auswechslung geschrieben, Knackpunkt des Spiels, 60. Minute Auswechslung. So, ja, sehr prophetisch. Ja,
wenn man ehrlicher sein, lief es zu diesem Zeitpunkt ja auch schon nicht so richtig gut.
Ja, richtig. Ja.
Und, aber man hat sich irgendwie noch Optionen genommen und irgendwie, ich finde es nach vorne, um da halt doch nochmal irgendwie einen, es ging ja da nur noch darum, wir stehen jetzt hinten dicht und schalten um und kontern. Und das, da hätte ich, glaube ich, einen Baker durchaus mit einem Ballvortrag auch eher gesehen als.
Ja. Okay, der eigentliche Knackpunkt kam ja dann meiner Meinung nach in der 67. Minute, als dann Herr Thüram reinkam. Denn ich denke, an einem Tag mit einem gut aufgelegten Player oder mit einem gut aufgelegten Embolo, ja, geht das Spiel vielleicht auch nicht nur 2-1 aus. Was meint ihr?
Also ich war auf jeden Fall auch sehr beeindruckt von Thüram. Also wer ist dieser Spieler? Wo kommt der denn überhaupt her? Ich weiß gar nicht, wo er den hergeholt hat, aber Wing das Combo ist ja der Wahnsinn. Gefühlt ist der irgendwie über 1,90 groß, bringt dann irgendwie nochmal 40 Kilo reine Muskelmasse irgendwie mit. Also das war ja fast wie in so einem Computerspiel, wie da die Verteidiger teilweise von dem abgeprallt sind. Ja. Während der dann auch noch mit einer richtig guten Technik da einfach mal 2-3 Leute halt einfach mal stehen lässt. Also da hat Gladbach auf jeden Fall einen richtig, richtig starken Spieler. Und man hat dann ja irgendwie auch gesehen, dass selbst wenn man im Grunde genommen, wie jetzt zum Beispiel beim 1-1 Eihan, da würde ich ihm jetzt eigentlich auch keinen großen Vorwurf machen, wenn man da halt irgendwie eigentlich am Mann ist und auch nicht irgendwie mal eine halbe Sekunde irgendwie pennt, sondern eigentlich ist Eihan ja da, aber er schafft es einfach überhaupt nicht, den zu verteidigen.
Eben, genau. Ich denke auch, Eihan macht quasi in der Situation alles richtig, was er richtig machen kann und Thüram ist einfach so unglaublich stark und so physisch und das ist einfach fast unmöglich, den zu verteidigen. So. Auch noch schlimmer als Wout Weghorst und Bas Dost, habe ich das Gefühl.
Ja, vor allem, wenn der Angriff mal wieder über welche Verteidigerseite
ist. Absolut, ganz genau. Es ist halt mal wieder die linke Seite, wo halt das Tor fällt. Ich meine, man kann sich jetzt da mal immerhin freuen, dass heute, glaube ich, kein Tor nach einem Einwurf über die linke Seite gefallen ist. Von daher ist
es das haben die geübt, glaube ich, dass sie keine Einwürfe zulassen auf der linken Abwehrseite.
Ganz genau, es ist ein großer Fortschritt, aber trotzdem fällt er das 1-1 wieder ganz genau über die Seite. Und auch beim 2-1 wird, glaube ich, die Ecke, die das Ganze einleitet, ist auch wieder eine gefährliche Situation, die halt über die linke Seite eingeleitet wird. Also, ja, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht so ganz, was man da weiterhin für Schlüsse draus ziehen soll. Also klar, gibt es dann da irgendwie auch wieder das Problem, dass Gieselmann generell irgendwie nicht so richtig auf der Höhe ist schon die ganze Saison. Und dann ist natürlich gerade der linke Innenverteidiger mit Adams jemand, wo jetzt einfach die richtige Abstimmung einfach noch gar nicht richtig da sein kann. Aber eigentlich lief das ja von dem Moment an, nachdem Gladbach nach 10 Minuten umgestellt hat, wo Fortuna wirklich ja für eine Zeit lang große Probleme hatte und man sich dann aber wieder ein bisschen gefangen hat von dem Moment an, bis dann da vielleicht zur 75. Minute lief das eigentlich ganz gut auf der Seite, hatte ich das Gefühl. Also da hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, dass da auf dieser Seite jetzt die Anfälligkeit für ein Gegentor höher ist, als dann letztendlich im Zentrum oder über die andere Abwehrseite.
Wie seht ihr denn dann den Herrn Tommy?
Ja, meiner Meinung nach sind die beiden Einwechslungen heute ziemlich verpufft. Aber man hatte sich vielleicht erhofft, ein bisschen Entlastung zu bekommen. Stets bemüht, sowohl Herr Tommy als auch vielleicht Herr Pledel, der noch unglücklicher aussah. Aber
vor allem, wenn er geflankt hatte.
Ja, also ich muss sagen, den Baker rauszunehmen, egal gegen wen, war in dem Moment für mich völlig unverständlich. Und ja, ich weiß nicht, worauf Friedhelm Funkel in dem Moment spekuliert hat.
Ja, ganz genau, wie Jans eben wie auch schon mal gesagt hat. Im Grunde hat man sich einfach durch diese Auswechslung halt extrem alle Optionen irgendwie genommen. Und der logische Wechsel wäre eigentlich da schon gewesen, halt Zimmer rauszunehmen. Und wenn man da Zimmer rausnimmt, hat man einfach noch alle Optionen, um irgendwie anzupassen. Und das ist dann einfach nicht der Fall gewesen. Und ich finde halt auch, anstatt halt Pledel zu bringen, der einfach ja auch heute wirklich sehr, sehr unglücklich agiert hat und der irgendwie auch im Pokal schon mal sehr unglücklich agiert hat, hätte ich, also gerade dann zu dem Zeitpunkt, hätte ich dann irgendwie auch gerne entweder Nana oder Tekbetay gesehen. Also ich kann gut verstehen, es gibt viele Argumente, um die beiden nicht von Anfang an zu bringen, aber zu dem Zeitpunkt die beiden zu bringen, die halt irgendwie noch so ein bisschen Tempo mitbringen und vielleicht irgendwie auch gerade bei Tekbetay irgendwie auch noch so ein bisschen brachiale Vertikalität, das hätte man zu dem Zeitpunkt schon riskieren können.
Nee, finde ich nämlich nicht, dass man da was riskiert.
Wie hättest du denn gewechselt?
Also, dass man Tommy reinbringt, das finde ich nachvollziehbar. Hätte halt nicht Becker rausgenommen, darüber haben wir jetzt schon ewig geredet. Ja. Vielleicht hätte ich einfach auch den Hennings gebracht früher, um irgendwie vorne nochmal einen zu haben, der eventuell besser den Ball hält.
Und ja.
Klar, ich meine, Zimmer, weißt du nicht, ob der irgendwie angeschlagen war oder ob der irgendwie nicht mehr konnte. Ja, ich habe irgendwie auch das Gefühl, irgendwie sprachen so ab so einem gewissen Zeitpunkt halt relativ viel. Also ich glaube auch, das war so das Gefühl der Fortuna, dass man das Gefühl hatte, okay, fuck, wir, gerade weil die Halbzeiten so unterschiedlich waren, ja, also weil man in der ersten das Gefühl hatte, dass Gladbach halt eigentlich ganz gerne in eine Krise reinrutschen würde, nachdem sie halt 4-0 gegen Wolfsberger AC verloren haben, jetzt gegen die Fortuna zu verlieren. Und in der zweiten Halbzeit, das muss man ja auch Gladbach zugute halten, haben die sich einfach in der Halbzeit gesagt, so Freunde, das drehen wir jetzt, das Ding. Und dieses Gefühl, dass der Gegner halt das Ding drehen wird, das hat sich, glaube ich, bei der Fortuna auch irgendwie, das ist jetzt also so Küchenpsychologie, aber ich hatte das Gefühl, dass es halt, dass da so sehr, sehr eine Angst auch dabei war. Dafür sprechen halt diese, dass man halt auch, wie man dann umgeschaltet hat. Also man, es war alles möglich, irgendwie die einfachen, sicheren Dinger, den Ball loswerden, Pässe nach vorne, so dieses ganz schnell, jetzt müssen wir die Umschaltsituation nutzen und zack war der Ball weg. Keine Ahnung, ich will jetzt auch den Eingewechselten da jetzt irgendwie, die kamen in eine Mannschaft, die eh schon nicht mehr so gut funktioniert hat. Und ob die jetzt das Ding hätten rumreißen können, das wissen wir nicht, aber die Frage ist, wen nimmt man raus? Darüber haben wir jetzt geredet bei Baker und das ist vielleicht eher die Frage, welche Spieler muss man rausnehmen, weil sie gerade wirklich nicht gut funktionieren in den Momenten. Ob der Neue dann halt funktioniert, das weiß man halt nicht. Aber welchen Spielern, ja, sagt man jetzt, okay, das war's. Und, ja, da hatten sich einige zu diesem Zeitpunkt angeboten.
Denke ich nämlich auch. Und wir haben jetzt eigentlich schon häufig drüber gesprochen, wie die erste Halbzeit so gut und die zweite Halbzeit nicht mehr so gut gelaufen ist, etc. Und ich sehe da wirklich ein Problem und ich habe oft das Gefühl, also jetzt heute zum Beispiel war ich eigentlich mit den Positionswechseln zufrieden, die dann durch, ne, diese Verschiebungen, dass Kovnatski in die Spitze geht, etc. Aber ich habe das Gefühl, also ich habe mir mal so die Wechsel in den letzten Partien angeschaut. Und ich habe das Gefühl, dass Funkel sich verwechselt. Also, dass er nicht die richtigen Entscheidungen. Die Startaufstellung war soweit in Ordnung. Auch da kann man meiner Meinung nach immer noch über Karaman diskutieren. Glücklich mit den Wechseln in den ganzen letzten Spielen. Und auch dahingehend kann man, also auch wenn man sich anschaut, welches Personal in den letzten Spielen dann gespielt hat, da hätte man meiner Meinung nach heute anders auswechseln können, um einen Impuls zu setzen, der vorher noch nicht da war. weil diese zweiten Halbzeiten sind in den ganzen letzten drei Spielen verloren gegangen. Und zwar dicke. Also gegen Wolfsburg war es so ein Unentschieden, haben sich beide so ausgeglichen. Aber auch da hätte man ja mehr rausholen können. Also auch beim Wolfsburg-Spiel war ja sogar mehr drin als dieser Punkt. So, mit dem Punkt waren wir super zufrieden. Aber ich glaube, dass man da jetzt gerade momentan, und das ist was ich Funkel quasi anlaste, oder wo ich denke, dass der da besser entscheiden könnte, dass er in der zweiten Halbzeit nicht die richtigen Impulse setzen kann. Und das fehlt mir gerade so ein bisschen. Und ich glaube, man kann da bessere Wechselentscheidungen treffen. Und dann kann man fast eigentlich eher noch drüber nachdenken, ob es nicht einen Co-Trainer braucht, der solche Entscheidungen besser beeinflusst. Ich denke, Friedhelm Funkel macht enorm viel richtig, sehr, sehr, sehr viel richtig, vor allem was seine Ansprache zu den Spielern angeht. Also ich meine, was der aus den Menschen rausholt, ich glaube, der ist einfach menschlich unglaublich. Und ich fand es auch heute gut, wie er reagiert hat auf die Reaktion von Rose etc. Aber ich habe das Gefühl, dass, und das ist ja auch nicht ein neues Gefühl, sondern das war auch letzte Saison und auch die Saison davor schon immer mal wieder so ein Ding, dass die Wechsel von Friedhelm Funkel nicht fruchten. Und das ist ein Problem, finde ich.
Ja, aber wir wissen nicht, wie die Entscheidungen auf der Trainerbank gefällt werden. Und ich würde vermuten, dass der nicht alleine da sitzt und irgendwie die Entscheidungen trifft, sondern dass es eben im Verbund auch diskutiert wird und dass er sich die Meinung der anderen anhört. Ich meine, das ist...
Aber das würde ja dafür sprechen, dass man vielleicht... Ich meine, Peter Hermann ist leider weg, aber das wäre natürlich großartig. Ich meine, Axel Bellinghausen in allen Ehren, der ein Held für immer sein wird. Und auch Thomas Kleine, super Typ, sehr verdienter Typ. Aber vielleicht, ich habe das Gefühl, es fehlt jemand, der wirklich im Blick hat, was könnte jetzt Akzente setzen im Spiel, in so einer zweiten Halbzeit.
Also so ein richtiger Taktikfall.
Wirklich
so ein sehr taktisches Denken. Gerade wenn man dann halt irgendwie dann noch auf die Gegenseite guckt, wo halt einfach bei Borussia Mönchengladbach einer der Co-Trainer halt René Maric ist von Spielverlagerung. Der wird sicherlich noch einige Leute das sagen, der halt einfach ein absoluter Fachmann ist. Und ich glaube, dass Fortuna einfach speziell nach dem Weggang von Peter Hermann da halt einfach niemanden hat, der halt einfach auf dem allerhöchsten taktischen Niveau halt im laufenden Spiel halt reagieren kann, weil auch heute war die Reaktion auf die Gladbacher Umstellung auf jeden Fall eine gute, aber sie war erwartet. Also man hat sofort gesehen, Gladbach hat umgestellt und man konnte dann in den Fernsehbildern sehen, dass keine 10 Sekunden später Funkel umgestellt hat, wo man genau sehen konnte, man hat absolut erwartet, dass das Spiel so läuft. Die ersten 10 Minuten sind absolut so gelaufen, wie man sich das vorher erwünscht, wie man sich das vorgestellt hat. Und man hat halt auf diese Gladbacher Umstellung genauso reagiert, wie man es sich halt eben vor dem Spiel zurechtgelegt hat. Es ist ja auch absolut wünschenswert, dass man
Plan A, B, C
hat. Dass man eben einen Plan B hat, dass man einen Plan C hat, ganz genau. Aber man muss halt eben auch spontan irgendwie noch umstellen können. Und da habe ich einfach das Gefühl gehabt, dass das heute nicht der Fall war und dass es auf jeden Fall auch heute nicht zum ersten Mal der Fall gewesen ist, dass man da letztendlich auf die Umstellung des gegnerischen Trainers eben keine Antwort gehabt hatte. Das war im Wolfsburg-Spiel ein bisschen so, das war gegen Frankfurt ganz eklatant so. Das ist in der letzten Saison teilweise auch der Fall so gewesen und ich weiß auch, dass wir da vor allen Dingen in der Aufstiegssaison in der zweiten Liga sehr, sehr viel drüber nach, dass wir da sehr, sehr, sehr viel drüber nachgedacht, eben auch sehr viel drüber gesprochen haben, dass es eben oft so gewesen ist, dass man irgendwie relativ gut gestartet hat und dann mit so ein bisschen Glück und eben auch teilweise mit sehr guten Torwartleistungen von Rensing dann irgendwelche knappen Spiele 1-0, 2-1 über die Zeit gebracht hat und dann irgendwie auch in so einem positiven Flow halt irgendwie dann so durch die Spiele gekommen ist, aber dass auch da oft die Wechsel dafür gesorgt haben, dass der Spielfluss bei der Fortuna eher verloren gegangen ist. Das sind Spiele, die man eigentlich schon unter Kontrolle hatte, dann oft in der zweiten Halbzeit eher so ein bisschen aus der Hand gegeben hat, zumindest von der Spielkontrolle her, auch wenn man dann eben oft durch einen starken Torwart und durch ein starkes Gesamtkollektiv diese Spiele dann irgendwie hat für sich entscheiden können. Aber es ist eben ganz, ganz selten so gewesen, dass die Fortuna mal selber eine zweite Halbzeit beherrscht hat, wenn sie das in der ersten Halbzeit zum Beispiel auch nicht getan hat. Also es mag natürlich auch so ein bisschen an der Stärke der Gegner liegen, aber wie lange ist es her, dass Fortuna mal ein Spiel gedreht hat, in dem sie zurückgelegen hat? Kann sich da jemand von euch dran erinnern? Also das ist auf jeden Fall lange her. Mir würde da jetzt höchstens sowas einfallen wie das 3:3 gegen Bayern München letzte Saison.
Ja, aber das stimmt. Das kann man jetzt nochmal stärker in den Blick nehmen, weil das in der zweiten Halbzeit, das ist schon so. Also das würde ich auch bestätigen. Das ist da immer deutlich schlechter wird.
So. Ja, und ich glaube halt wirklich, dass das eben ein Problem ist, das halt eben auch schon teilweise ein, zwei Jahre halt zurückreicht. Und ja, ist natürlich schwierig, da irgendwie zu sagen, dass man, also es ist ja wahrscheinlich auch mehr oder weniger unmöglich, selbst wenn auch im Verein diese Erkenntnis irgendwie reifen würde, falls man das überhaupt so sieht wie uns, was will, wie wir, was ich jetzt irgendwie erstmal bezweifle, dass man dann da jetzt irgendwie auf dem Markt irgendjemanden finden würde, der irgendwie jetzt helfen könnte, ist, glaube ich, sehr, sehr unwahrscheinlich. Von daher, glaube ich, geht es
also,
Vertrauen in die
Person zu haben. Tatsächlich gibt es eine Tabelle Punkte nach Rückstand vom letzten Jahr. Da wären wir fast um ein Haar abgestiegen. Ja. Obwohl es ja im Endeffekt ein recht sicherer Klassenerhalt letzte Saison war. Bei Punkte nach Rückstand in der Tabelle hauchdünn nur vom Abstieg gerettet. Das stimmt.
Na, ich meine, aber das liegt ja natürlich auch daran, und darüber haben wir letzte Woche schon so andeutungsweise geredet, und das wird sich jetzt die nächsten Wochen eben entscheidend sein, weil wenn du zurückliegst, musst du das Spiel selber machen. Ja, dann musst du wissen, wie du in den gegnerischen 16er kommst, wie du Torchancen kreierst, wie du das Tor dann machst. Und das ist halt, das ist nicht das Fortuna-Spiel gewesen, letzte Saison mit dem Ball viel zu machen, sondern wenn, umzuschalten und dann schnell den Abschluss zu suchen. Deshalb kann es eigentlich nicht überraschen, dass das ein Problem ist. Und das wird, glaube ich, auch jetzt in den nächsten Wochen nochmal interessant werden. Wie gesagt, wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, wir werden es gegen Mannschaften spielen, die Fortuna wird gegen Mannschaften spielen, die ähnlich auf dem Niveau sind wie die Fortuna selber. Und da muss dann sich zeigen, wer die bessere Idee hat, wie man mit Ballbesitz über längere Ballbesitzzeiten am besten Fall tiefstehende Mannschaften überwinden kann und dann das Tor zu machen.
Ja, das denke ich absolut auch. Und da kommt jetzt halt einfach auf die Fortuna, glaube ich, eine super wichtige Saisonphase zu. Je nachdem, wie breit man es fassen möchte, kommen jetzt halt 5 Gegner, wo ich sagen würde, da ist man halt zumindest irgendwie so ein bisschen in der Pflicht, unbedingt irgendwas mitzunehmen. Wenn man jetzt vielleicht sogar nach diesen 5 Spielen, der 6. Gegner ist Schalke, die ja mittlerweile gerade wieder ganz gut in die Spur kommen, aber vielleicht kann man die sogar auch noch so ein bisschen dazu nehmen. Naja, vielleicht so mit Abstrichen, aber ja, also die nächsten Spiele sind jetzt halt eben gegen Freiburg, gegen Hertha, die ja wirklich extrem kriseln immer noch, gegen Mainz, gegen Paderborn und gegen Köln, und das Köln-Spiel zu Hause nochmal und danach nochmal auswärts in Schalke. So, das sind jetzt einfach die Spiele, wo man sagen muss, es wäre extrem wünschenswert gewesen, wenn man vielleicht irgendwie noch ein bisschen aus einer besseren Position heraus, wenn man halt irgendwie heute oder gegen Frankfurt halt irgendwie vielleicht mal mindestens noch einen Punkt mehr mitgenommen hätte, dann würde man irgendwie schon auch ein bisschen entspannter und noch ein bisschen überzeugter irgendwie vom eigenen Weg in diese Spiele gehen. Aber diese 5 oder mit dem Schalke-Spiel dazu, diese 6 Spiele sind halt jetzt die Spiele, wo man jetzt einfach die Punkte holen muss, weil danach kommt dann halt irgendwie so ein Viererblock von 4 starken Mannschaften. Da ist jetzt zwar irgendwie Hoffenheim mit dabei, die ja bisher keine richtig gute Saison spielen, aber auch das Spiel ist auswärts. Ich glaube, wenn man da mal 0 Punkte einplant, ist es auf jeden Fall auch nicht super überraschend. Und die anderen 4 Gegner danach, die anderen 3 Gegner in diesem Viererblock sind halt eben Dortmund, Leipzig und Bayern. So, es ist super wahrscheinlich, dass man in diesem Auswärtsspiel in Hoffenheim und gegen die anderen 3 Gegner 0 Punkte holt. Nicht viel mehr. Und wenn das dann vorbei ist, kommen halt eben nur noch 2 Spiele vor der Winterpause. Und wenn man einfach jetzt mal mit dieser Hypothese arbeitet, dass man mehr oder weniger 0 Punkte holen wird gegen diese 4 Gegner, gilt es halt eben unbedingt jetzt halt das Polster sich so ein bisschen zu sichern, dass man halt dann in die letzten beiden Spiele vor der Winterpause, die gegen Augsburg und Union Berlin eben gegen zwei absolut direkte Konkurrenten sind, dass man einfach in diese Spiele halt gehen kann und eben nicht schon total unten drin hängt. Und deswegen glaube ich, ist das, was jetzt kommt, ist die absolut entscheidende Phase.
Ja, das sehe ich auch so. Sollen wir dann schon auf den nächsten Gegner gucken oder wollen wir nochmal das Röttgermann-Thema dazwischen schieben?
Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne dann einfach mit Freiburg auch direkt weitermachen.
Ich wollte noch eine Statistik nachliefern zum Abfall in der zweiten Halbzeit generell. Im letzten Jahr hat Fortuna tatsächlich doppelt so viele Gegentore nach der Pause hinnehmen müssen wie vor der Pause.
Und diese Saison?
Alle. Diese Saison, Moment.
Also eins gegen Wolfsburg, ja, das Leverkusen-Spiel
Leverkusen
schon mal drei vor der Pause.
Raus, ja. Ja, genau.
Das Wolfsburg-Spiel ist auch schon mal eins, weil ich weiß
nicht, ja, also
vor der Pause. Ich glaub,
dieses ist es 3-5.
Ja. Aber es bleibt zu beobachten.
Ja. Aber es ist trotzdem so, dass man eigentlich sagen kann, wenn man mal auf dieses Leverkusen-Spiel, was man ja eigentlich gar nicht so richtig in die Berechnung mit reinnehmen kann, weil wenn Leverkusen da durchzieht, glaube ich, geht das Spiel halt komplett anders aus. Das Leverkusen-Spiel, da hat man ja irgendwie in der zweiten Halbzeit nicht dadurch weniger Gegentore kassiert, weil man so viel besser gespielt hat, sondern vor allem, weil Leverkusen weniger Risiko gegangen ist.
Ja, wollen wir uns eigentlich zu Röttgermann äußern? Also ich kann eigentlich fast nur sagen, im Übrigen bin ich der Meinung, dass Röttgermann gehen muss.
Gut. Also wir können halt das Thema natürlich irgendwie jetzt auch dann direkt nochmal ansprechen, bevor wir dann irgendwie auf nächste Woche, auf nächsten Sonntag schauen wollen.
Habt ihr da noch tiefere Ideen zu?
Ich würde gerne, bevor wir jetzt auf die nächste Woche gehen, weil das gerade so ein sanfter Übergang vom heutigen Spiel war, darauf hinweisen, dass leider das zeitgleich ausgerichtete Spiel der zweiten Mannschaft gegen Gladbach 2 auch 1-3 verloren wurde.
Ja, zur zweiten Traurig. Mannschaft von Fortuna habe ich gleich noch zum Ende einen ganz kleinen Punkt. Mhm. Aber das würde ich jetzt irgendwie erstmal ans Ende setzen, weil das jetzt gerade nicht ganz die Wichtigkeit hat. Aber auch da, ja, ich glaube irgendwie die zweite Mannschaft krebs irgendwie gerade auch eher so im unteren Mittelfeld herum. Ja, hilft natürlich jetzt so eine Niederlage nicht besonders weiter.
Ja, virtuell auf dem Abstiegsplatz, wenn die anderen ihre Spiele gewinnen, ja.
Ich möchte nur ganz zu Röttgermann nur ganz kurz sagen, ich möchte nicht einen Präsidenten haben, der sagt, ich habe in Panik alle Mails gelöscht und dann habe ich sie wieder hergestellt und dann habe ich festgestellt, dass ich keine weiteren Mails geschrieben habe und dann kommt von irgendeiner Quelle her, dass er doch noch weiter... Also ich möchte nicht, das ist für mich so extrem unsouverän, ich habe keine Lust mehr auf diesen Menschen an der Spitze von Fortuna Düsseldorf. Das sind meine Gedanken dazu. Ist egal. Also ich finde einfach, es ist schon so viel schiefgelaufen, dass der für mich nicht den Eindruck, also ich habe nicht den Eindruck, dass der das Ruder rumreißen kann, so für sich selbst.
Ja, ich bin da auch sehr, sehr pessimistisch, gerade wenn man irgendwie sieht, dass jetzt der Spiegel ja nochmal reagiert hat auf die Gegendarstellung, die Fortuna ja irgendwie am vorletzten Freitag direkt im Anschluss an den Spiegelartikel auf die eigene Homepage nochmal hochgeladen hat. Da hat der Spiegel halt all das, wo Fortuna widersprochen hat, hat der Spiegel nochmal seine Sicht der Dinge dargestellt und da hat Fortuna jetzt halt eben nicht widersprochen, wo der Spiegel auch gesagt hat, nein, uns liegen diese Dokumente vor. Und dass das jetzt eben nochmal passiert, sagt mir auch relativ deutlich, dass da wahrscheinlich einfach was dran ist, dass letztendlich Thomas Röttgermann nicht zu halten ist. Weder, dass er halt irgendwie noch die eigene Autorität hat im Verein selbst, noch die Autorität auch irgendwie in der Kommunikation mit anderen Vereinen, mit anderen Partnern, wie auch immer. Also es sieht für mich im Augenblick nicht danach aus, als ob das noch irgendwie zu retten wäre. Dass er halt in einem Monat noch Vorstandsvorsitzender der Fortuna ist.
Ich meine, all das, was jetzt rausgekommen ist, das riecht alles ein bisschen. Also egal, um was es ging, wurde es alles eher nochmal bestätigt oder nochmal so angedeutet. Also wenn der FC Schalke 04 reagiert und einfach sagt, dass die Zahlen, die dann Röttgermann als Verteidigung gegenüber dem Spiegelartikel vorlegt, dass die einfach nicht stimmen und dass sie überhaupt darüber irritiert sind, wie die Fortuna reagiert. Dann die Reaktion des Spiegel auch nochmal. Also es ist alles so ein bisschen, man weiß es nicht sicher, und die Fortuna hat jetzt auch einen Anwalt da dazugezogen. Das ist sicherlich auch das gute Recht des Vereins, das zu tun. Und vielleicht sogar auch, wenn sie meinen, dass da aber nichts dran ist, auch die Pflicht. Aber ich glaube, wir können jetzt nicht mehr dazu sagen, als dass wir jetzt alle gesagt haben, dass das alles ein bisschen merkwürdig wirkt und es keine Anhaltspunkte gibt, die da entlastend wirken. Und dass eine Konsequenz daraus ist halt, dass der Mann seinen Hut nimmt.
Ja, ich würde da jetzt mal ganz kurz die Parallele zum Präsidenten von Brasilien, ein sehr sympathischer Faschist, ziehen, der auf die Anschuldigungen etc. Für Manipulation im Rechtssystem etc. nicht auf die Anschuldigungen eingeht, sondern einfach nur sagt, da hat jemand illegalerweise Informationen von WhatsApp-Chats gelesen. Und das ist ungefähr gerade die Strategie vom Röttgermann, zu sagen, wir müssen jetzt den Maulwurf finden, der hier Fortuna unterminiert. Der geht überhaupt nicht mehr auf die Vorwürfe ein. Und ich finde es einfach, ich möchte diesen Menschen nicht mehr bei der Fortuna haben.
Also ich glaube allein, dass es, glaube ich, jetzt bis zum Ende dieser Woche gebraucht hat, bis Fortuna halt einen Medienanwalt für diese Sache eingeschaltet hat, sagt halt einiges aus. Also da ist, glaube ich, einfach überhaupt gar kein Verteidigungskonzept irgendwie erkennbar und das wirkt alles relativ planlos und es wirkt ja wirklich in keinster Weise so, als ob man dem, was da gerade auf die Fortuna zurollt, irgendwie gewachsen wäre. Und ja, auch wenn vielleicht an diesen ganzen Anschuldigungen dann nicht alles zu 100% so stimmen mag, wie das so formuliert ist, auch wenn das gerade nicht so wirkt, ich würde mir auf jeden Fall wünschen von Thomas Röttgermann, dass man da die Konsequenzen zieht und auch einfach zurücktritt. Das ist halt leider einfach eine Kultur, die einfach kaum noch gelebt wird, weder in Politik noch im Sport. Das ist halt einfach, dass Leute einfach zurücktreten, wenn klar zu sehen ist, dass man sich falsch verhalten hat. Und ja, das würde einfach die Sache für die Fortuna halt viel, viel einfacher machen. Und es wäre eben anhand der Vorwürfe eben auch gerechtfertigt. Was natürlich auf der anderen Seite dann ist, wenn wir mal davon ausgehen, dass Röttgermann in naher Zukunft nicht mehr der Vorstandsvorsitzende der Fortuna sein wird. Die Frage, die dann aufkommt, ist, wer wird stattdessen machen? Und haben wir wirklich das Vertrauen in Reinhold Ernst, dass er jemanden findet? Nachdem
also,
wie er in Vergangenheit agiert hat.
Ich kann nur sagen, was von Herrn Röttgermann fehlen wird, ist seine Expertise, die Tabelle und die Höhe von Ablösesummen wie Karten zu studieren und dann immer von nördlich und südlich zu reden. Das wird mir auf jeden Fall fehlen. Also ich meine, wir erhoffen uns momentan vielleicht eine Position nördlich von der, wo wir momentan in der Tabelle stehen. Also das wird mir fehlen.
Wenn es dann doch deutlich südlich ist, dann ist es natürlich schlecht, ja.
Ja, ja.
Ja, was haltet ihr denn von der bisher einzigen relevanten Personalie, die so ein bisschen durch die Medien gespielt wurde, nämlich Klaus Allofs?
Ich muss ganz ehrlich sagen, was würdest du als Journalist schreiben? Würdest du vielleicht ein Allofs in Düsseldorf in Verbindung zu Düsseldorf setzen? Also ja, ich finde, wir müssen jetzt hier nicht irgendwie über jede Spekulation berichten. Wenn er es dann tatsächlich wird, dann können wir darüber nochmal reden. Aber
was macht denn eigentlich Frank Mills? Sagen.
Oder Frank also Mayer. Glaube, was mit Frank Mayer?
Was ist mit Frank Mayer, ja.
Ja, also ich bin mir schon ziemlich sicher, dass halt Klaus Allofs auf jeden Fall angefragt wurde und dass von seiner Seite auch auf jeden Fall ein gewisses Interesse besteht. Deswegen glaube ich schon, dass man über diese Personalie reden kann, weil eben dieser Kontakt schon mehrmals stattgefunden hat in der Vergangenheit und wahrscheinlich, auch wenn man sich jetzt die ganzen Schwierigkeiten und die ganzen Turbulenzen anschaut, in der die Fortuna mittlerweile ist, es hat wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren wenig bessere Zeitpunkte gegeben, wo man auch als Fortuna auf Klaus Allofs zukommen konnte und sagen konnte, wo man einfach sagen könnte, wir sind an diesem Punkt, wir haben uns für die Zukunft Folgendes überlegt, du kannst in folgender Art und Weise Teil davon sein. Und ich glaube schon, dass es auch auf Klaus Allofs auch jenseits von seiner Historie als Fortuna-Spieler und als Düsseldorfer, als gebürtiger Düsseldorfer, dass es vielleicht auch schon eine gewisse Anziehungskraft auf ihn hat. Weil er eben ja mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr vom VfL Wolfsburg bezahlt wird. Der Vertrag ist Ende Juni ausgelaufen diesen Jahres. Und von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass er dann irgendwie auch im Gegensatz zu dem wahrscheinlich ziemlich üppigen Gehalt, das er bis Ende Juni noch bekommen hat, er jetzt vielleicht auch in der durchaus bereit wäre, auch ein bisschen Abstriche im Gehalt auf sich zu nehmen, um vielleicht irgendwie auch eine verantwortungsvolle Position bei der Fortuna zu übernehmen. Die andere Sache ist halt, dass man sich fragen muss, hat er wirklich die Kompetenz für diesen Vorstandsvorsitz? Weil das ist eben was er bisher eben noch nicht gemacht hat. So, was er bisher gemacht hat, das war halt die Sportdirektorposition bei Bremen und bei Wolfsburg. Und auch da kann man ja sagen, dass es bei Wolfsburg eher von mäßigem Erfolg gekrönt war. Und auch bei Bremen hat er natürlich eine Zeit lang sehr, sehr großen Erfolg gehabt. Aber ich glaube, auch da war der Erfolg ganz, ganz stark damit verknüpft, dass er halt eben Kontakte zu bestimmten Spielerberatern hatte. Und die Spieler haben halt am Anfang funktioniert und dann halt irgendwann eben nicht mehr die von diesen ein oder zwei Spielerberatern halt irgendwie gekommen sind. Und dann ist er auch, ja, da und unter dieser Last leidet ja irgendwie Bremen irgendwie auch noch bis heute.
Ich kann da nicht ausreichend.
Nee, also ich muss sagen, ein Klaus Allofs, der 2013 sagt, Mohamed Salah ist uns nicht 7 Millionen Euro Ablöse wert, den brauchen wir hier nicht.
Ich denke, auch darauf kann man es auf jeden Fall runterbrechen. Ja. Ja, also auf jeden Fall, glaube ich, ist halt diese Art Messias-Position, wo ihn Teile der Fans und große Teile des Boulevards halt irgendwie auch schon seit sehr vielen Jahren irgendwie so ein bisschen hindrängen wollen.
Ich sag nur Mike Büskens. Vielleicht, ich sag ja. Nur Mike Büskens.
Ja, du hast recht.
Ist auch schief gegangen.
Ich habe übrigens nachgeguckt heute nochmal, was der macht. Nichts. Er macht nichts.
Ja, nicht Jürgen, irgendwo Experte bei irgendeinem drittklassigen Sender.
Naja, vielleicht ja im MDR oder so und ja, ist nicht aufgelistet. Aber er macht nichts. Er hat unter Jupp Heynckes nochmal als Co-Trainer gearbeitet.
Ja gut, er hat sich halt verdient, ne? Kann man mal in den Ruhestand gehen.
Ja.
Ja, also ich glaube, bevor wir uns jetzt zu sehr damit beschäftigen, was gewesen ist und was hätte sein können. Lass uns doch mal auf den nächsten Sonntag schauen und auf den SC Freiburg, die ja mit Sicherheit der Fortuna auch eine relativ schwere Aufgabe stellen werden, die es zu lösen gilt. Nächsten Sonntagnachmittag und ja, dann würde ich jetzt erstmal wieder gerne an Jan übergeben, der sich wie immer die Mühe und die Zeit genommen hat, um unseren nächsten Gegner ein bisschen zu scouten und uns jetzt hier vorzustellen.
Ja, der SC Freiburg ist, wie man mit einem Blick auf die Tabelle unschwer erkennen kann, sehr gut gestartet. Lag auch an dem sehr nicht so ganz schweren Programm, mit dem sie in die Saison gegangen sind, gegen Mainz, Paderborn, Köln, Hoffenheim und Augsburg. Haben jetzt 10 Punkte, 3 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. Trainer ist wie immer Christian Streich.
Ach, Volker Finke, dachte ich.
Ja. Ja, von Volker Finke hat sich der Sportclub aus Freiburg etwas emanzipiert, seit längerem schon. Also das den Vorvätern noch bekannte Kurzpassspiel, der allmähliche Aufbau der Freiburger Fußballschule, den hat man letzte Saison und auch diese Saison teilweise etwas vermissen lassen. Freiburg hat letzte Saison sehr stark mit langen Bällen operiert auf Petersen, der dann ablegt. Und wie wenig andere Mannschaften waren sie abhängig von Standardsituationen, sowohl von Freistößen, Eckbällen als auch von Elfmetern, ja, die ihnen die Tore beschert haben. Und ein bisschen sieht es auch die Saison danach aus. Es ist ein ziemlich gut besetzter Kader eigentlich, ziemlich breit aufgestellt. Dazu komme ich gleich noch. Freiburg, wie immer, mit einem laufintensiven Spiel. Und gerade der Sturm hat es sicherlich in sich. Sie haben, wie gesagt, mit längeren Bällen operiert letzte Saison, mit schnellen Kontern. Und wenn man sich das so durchliest und gerade nach der letzten Umstellung und der Fünferkette auf die Funkel umgestellt hat, dann spielt Fortuna nächste Woche so ein bisschen gegen sich selbst, aber halt gegen eine vielleicht gleich bessere Version von sich. Schauen wir mal auf die Aufstellung oder wie die Freiburger gespielt haben. In der Regel im 5-4-1 mit einer Dreierkette hinten. Im Tor Alexander Schwolo, den kennt man auch schon, in der Dreierkette. Also sie haben außer gegen den FC, das einzige Spiel, das sie verloren haben, immer mit Dreier- und Fünferkette gespielt. In der Mitte mit Robin Koch, der rechte Innenverteidiger. Philipp Lienhardt die ganze Zeit gewesen, der auch einen ganz guten Aufbau kann. Und den linken Innenverteidiger haben Nico Schlotterbeck am Anfang der Saison und die letzten beiden Spiele der noch aus Köln bekannte Dominik Heinz. Auf der linken Außenbahn Christian Günther, der auch wichtig für die Standards ist, neben einem anderen Spieler, der wahrscheinlich nochmal wichtig werden könnte. Die rechte Außenbahn, der Rückkehrer aus Augsburg, Jonathan Schmid. Sowohl Günther als auch Schmid sind offensiv nicht schlecht und ganz besonders Günther ist schon jemand, der relativ vorgerückt spielt. Im defensiven Mittelfeld, Nicolas Höfler hat eigentlich alle Spiele gemacht und am Anfang der Saison Jerome Gondorf, seit den letzten beiden Spielen hat das Mike Franz übernommen, also auch ein sehr zweikampfstarkes defensives Mittelfeld, das kann jetzt nicht überraschen. Zu Saisonbeginn hat vorne in der Offensivreihe Brandon Borrello gespielt, ein Australier, eine gute Vorbereitung gespielt und rechts Luca Waldschmidt. Außer den letzten beiden Spielen, da hat Yannick Haberer rechts gespielt und links Lukas Höhler. Für die linke Position kommt sicherlich auch der Neuzugang, oder der war letzte Saison auch schon ausgeliehen, von Hoffenheim Vincenzo Grifo in Frage. Da kann man sich durchaus vorstellen, dass der gegen uns spielt. Er hat gegen Hoffenheim nicht spielen dürfen wegen einer Vertragsklausel und auch im letzten Spiel gegen Augsburg ist er eingewechselt worden. Vielleicht braucht er noch ein bisschen was. Vorne drin immer Nils Petersen, der die Bälle verwerten soll. Und wenn man sich jetzt vorstellt, gerade vorne drin Vincenzo Grifo, Nils Petersen und Luca Waldschmidt, der eine sehr gute Europameisterschaft mit der U21 gespielt hat, das ist schon eine ganz, ganz solide Offensivreihe. Und wie gesagt, in der ganzen Spielanlage, in der ganzen Spielidee ähnelt das, was Freiburg gemacht hat. Bis jetzt zum Augsburg-Spiel, da haben die weniger mit langen Bällen gespielt, aber doch sehr dem, was auch die Fortuna eigentlich bisher gezeigt hat in dieser Saison und auch in der letzten Saison.
Aber ist das nicht was einen, wenn man jetzt mal vom Punktestand und dem Tabellenstand absieht, was einen durchaus auch positiv stimmen könnte? Weil ich habe erst mal kurz Angst bekommen und dann habe ich auch so ein bisschen geschaut, gegen wen haben sie gespielt. Und es ist nicht ein Spitzenteam, auf das die Fortuna da trifft. Es ist ein Team, was einen sehr guten Start hingelegt hat. Aber Ich hatte jetzt auch eher den Eindruck, und ich finde, du bestätigst das auch gerade, dass das trotzdem ein ähnliches Niveau ist wie Fortuna Düsseldorf. Oder wie siehst du die Chancen für die Fortuna?
Also einfach mit besseren Einzelspielern.
Ja, genau. Sicherlich.
Ein bisschen besser ausgeführt.
Also die wissen schon, wo das Tor steht. Die haben jetzt, wenn sie gewonnen haben, immer mit drei Toren, haben sie drei Tore geschossen.
Ja.
Und das ist etwas, was der Fortuna noch so ein bisschen abgeht.
Ja.
Das muss auch, also zum Beispiel das 3-0 gegen Mainz habe ich mir durchgelesen. Das war jetzt irgendwie, da haben die in den letzten 15 Minuten ist Mainz irgendwie eingebrochen, da sind die drei Tore gefallen. Es ist vielleicht nicht ganz repräsentativ, aber das ist schon nicht ganz ungefährlich. Also die Offensivreihe ist halt sehr stark.
Und auch jetzt am Wochenende gegen Augsburg, da hätten die das Spiel auf jeden Fall in der Schlussphase noch gewinnen müssen. Haben ja noch einen Pfosten getroffen und wären dann als Tabellenzweiter nach Düsseldorf gefahren.
Haben also, aber eben auch gegen Augsburg nicht gewinnen können.
Ja, aber weil sie viel Pech hatten, haben zweimal den Pfosten getroffen. Also man sollte auf keinen Fall so tun, als sei es jetzt, ach ja, gut, das sind die vier Spiele, die gewinnt Fortuna halt auch noch.
Ja, ja, eben.
Sondern das ist schon ein starker Gegner, der da kommt.
Ja, ich glaube auch. Also keine von den nächsten, ob jetzt fünf oder sechs Mannschaften, keine von den Mannschaften, die da kommt, kann man irgendwie unterschätzen und kann man sagen, oh, da werden wir wahrscheinlich gewinnen. Also auch wenn es auch das Auswärtsspiel in Paderborn, die werden alle schwierig sein und auch Freiburg wird natürlich jetzt brutal schwierig sein. Das sind nur eben, glaube ich, die Spiele, wo einfach die Chance halt viel, viel höher ist als eben in den Spielen danach gegen die ganzen Champions-League-Teilnehmer.
Und ja, Jan, möchtest du nicht mal vorlegen?
Tipp? Direkt jetzt mit dem Tipp? Mhm. Ja, ich würde vielleicht irgendwie noch vorher, weil ich mich da ja irgendwie auch ehrlich gesagt gerade noch gar nicht so sicher fühle, irgendwie, ich habe noch gar kein richtiges Gefühl für diese Partie, irgendwie auch nochmal fragen, was denn so, ob so eure Gedanken sind, wie man halt in dieses Spiel gehen könnte, sowohl von der Aufstellung her, aber vor allen Dingen jetzt irgendwie auch zunächst mal von der Formation her und eben auch von der Spielweise her, wie kann man denn diesen Freiburgern überhaupt beikommen?
Jan.
Also natürlich jetzt, genau, vor allen Dingen geht die Frage jetzt natürlich erstmal an Jan. Du hast dich mit Freiburg wahrscheinlich weitaus mehr beschäftigt, als wir das alle gemacht haben. Ist dir da irgendwas aufgefallen?
Also, wo Freiburg halt Platz anbietet, aber das ist halt auch das, was andere Mannschaften auch machen, ist halt auf den Außen ein bisschen. Wenn Günther und Schmid halt relativ hoch stehen, so halt mit Flanken arbeitest, aber da sehe ich bei uns halt, also bei der Fortuna jetzt niemanden, der, also Flanken, ja, also wer soll denn die Flanken schlagen, erstens, das haben wir jetzt gegen Gladbach schon gesehen, dass es nicht so geil läuft, und wer wird die auch verwerten, also da bin ich mir ein bisschen sicher, nicht so sicher, ob das eigentlich der Fortuna ganz gut liegt. Und durch die Mitte gegen Hoffenheim so gespielt, ist halt Freiburg schon irgendwie sehr, sehr stark. Und ich glaube, ich habe ein bisschen die Angst jetzt, und das ist natürlich auch so mit dem Eindruck von dem Gladbach-Spiel, dass halt sehr viel über die Außen gehen wird, dass halt sehr viel geflankt wird und dann halt sehr viel weggeköpft wird von den Verteidigern von Freiburg und dann halt nicht viel passiert. Und im Gegenzug dann in diesen Situationen, wenn die Freiburger den Ball dann klären, Umschaltsituationen für Freiburg entstehen, die dann halt brandgefährlich werden für die Fortuna. Und ich bin da gerade, das ist natürlich jetzt auch genau das Ding, das Gladbach-Spiel, die zweite Halbzeit hängt noch ein bisschen nach, aber ich sehe da auch eher gerade erst eher einen Punkt oder eine Niederlage, als dass die Fortuna das gewinnt. Aber das mag auch sein, dass sie uns Lügen straft und da irgendwie mit einer Umstellung guter Druck über die Außen geschaffen werden kann, dass man eben von außen auch in den 16er hineinkommt, um dann halt flach auf den dort stehenden Neuner zu spielen und eben nicht mit Flanken nur operieren muss, sondern auch mal noch quasi von außen reindringt in den 16er und dann flacher die Stürmer in Position zu bringen.
Ja, so ist ja auch, glaube ich, das Gegentor gegen Augsburg jetzt am Wochenende gefallen. Das war ein schöner, flacher Ball und das sollte man vielleicht probieren, ja.
Und ansonsten ist es jetzt vielleicht wie auch ein bisschen so eine Glaubensfrage. Ja, versucht man vielleicht so ein bisschen die eigenen Stärken zu akzentuieren in der Formation oder versucht man so ein bisschen das Freiburger Spiel zu spiegeln? Was denkt ihr, was da passieren würde? Also was würdet ihr Funkel raten? Macht es Sinn, vielleicht Gladbach anzufangen, weil es, man muss ja wirklich auch fairerweise sagen, es hat die ersten 10 Minuten halt sehr, sehr gut funktioniert. Was natürlich daran liegen kann, dass Gladbach sich einfach in dem eigenen System halt noch nicht so richtig sicher gewesen ist. Aber sollte man vielleicht auch gegen Freiburg einfach mal so anfangen. Wo ich dann jetzt auch wieder vorschlagen würde, vielleicht noch irgendwie eine oder zwei Leute im Personal auszutauschen. Oder wird Funke wieder auf das altbewährte 4-2-3-1 zurückgehen? Wird der, wie er das halt häufig macht, Hennings zu Hause wieder aufstellen? Also letzte Saison war es eigentlich so, dass Hennings zu Hause eigentlich fast immer sicher gesetzt war.
Ja, gehe ich von aus.
Denke ich eigentlich auch, nämlich, genau.
Also ich glaube, dass Funke weggeht von der Aufstellung von Gladbach.
Ja.
Weil das war ganz klar auf Gladbach zugeschnitten. Er hat es halt sofort nach 10 Minuten wieder umgestellt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die wieder mit einer. Also das kann natürlich sein. Ich will das jetzt. Ja, aber ich. Ich würde vermuten, dass es halt tatsächlich wieder in dieses 4-2-3-1 geht. Und dass man hofft, Freiburg so ein bisschen mehr den Ball geben zu können, um dann selber umschalten zu können, anstatt selber das eigene Spiel machen zu müssen. Aber das ist, ich finde, es ist ein sehr, auch die nächsten Spiele, es wird immer so sehr schwer sein, weil man einfach noch nicht weiß, wie die Fortuna mit eigenem Ballbesitz, mit viel Ballbesitz halt operiert und was die dann, wie die halt den Gegner, wenn sie halt lange den Ball haben und der Gegner hinten drin steht, daran gehen können. Und es kann halt zu vielen scheiß Halbfeldflanken führen, die halt total leicht rausgeköpft werden. Es kann sehr, sehr unansehnlich werden.
Ja, es könnte wirklich ein schreckliches Spiel werden.
Ja, man wird jetzt einfach die nächsten Spiele einfach etwas mehr in diese aktive Rolle halt irgendwie gedrängt und es wird halt absolut neuralgisch für den weiteren Saisonverlauf sein, halt zu sehen, wie die Fortuna eben damit umgehen wird. Welche Änderungen oder welche Aufstellungen in der Startformation erwartet ihr denn? Welchen Innenverteidiger würdet ihr denn neben Eihan aufstellen? Ich würde eigentlich sagen, heute haben sowohl Adams als auch Hoffmann, der dann ja auch nach 10 Minuten natürlich schon in der eigentlich ihm fremden Rolle oder eher fremderen Rolle im defensiven Mittelfeld gespielt hat, die haben beide eigentlich ziemlich Werbung für sich gemacht. Also da würde mir jetzt eigentlich schwerfallen, einen davor zu ziehen, aber ich glaube, ich würde dann eher noch auf Adams gehen, einfach weil, glaube ich, dann noch mehr Potenzial da ist. Also ich glaube, dass Hoffmann die solidere Option ist und deswegen vielleicht auch die etwas logischere Option für Funke, aber ich würde eigentlich, glaube ich, gerne Adams sehen.
Ja, ich würde auch lieber Adams sehen, aber ich glaube, Funke wird Hoffmann aufstellen und das sei ihm auch gegönnt, weil ich meine, ich will viele Spieler sehen, aber ich sehe sie nicht täglich im Training. Und ich, so wie wir Friedhelm Funke kennen, ist das ein langer Weg in die absolute Stammformation, sage ich mal. Heute war er in der Startformation, weil es drei Innenverteidiger gebraucht hat. Und ich gehe sehr davon aus, wenn sich nicht jetzt noch jemand verletzt, dass Hoffmann Eihan das Innenverteidiger-Duo sein wird. Ich finde aber auch, wir sollten einfach nur mal so generell brainstormen, was ihr noch für Änderungen vorschlagt und jetzt nicht so positionsweise durchgehen, weil ansonsten hört uns eh keiner mehr zu.
Ja, also ich glaube, im Tor muss man erstmal keine Änderung vornehmen. Auch sonst in der Abwehrreihe wird es keine Änderungen geben. Dann also wahrscheinlich auch, selbst in der Zentrale müssten eigentlich Bostek und Baker wieder anfangen. Also es würde mich überraschen, wenn das nicht der Fall wäre. Dann geht es ja eigentlich nur noch so ein bisschen um die Offensive. Und da, wenn man da zum 4-2-3-1 zurückkehren wird, ist, glaube ich, einfach Tommy wieder eine relativ logische Option. Ja. Der hat da eigentlich, also gerade in dem 4-2-3-1 hat er immer eine gute Figur gemacht. Heute in einem etwas anderen System nicht so eine ganz starke Rolle irgendwie gehabt, aber ich glaube, dass das wahrscheinlich passieren wird. Hennings gehe ich eigentlich auch wirklich sehr, sehr stark davon aus, dass er einfach wieder ja, ist halt so ein bisschen die Frage, wer wahrscheinlich Zimmer auf rechts und ja, dann entweder Kowinjatski anfangen oder ja, von Tekbetay und Ampoma wahrscheinlich niemand. Aber das wäre eben ein Punkt, den ich mir wirklich sehr, sehr wünschen würde, dass man dann vielleicht mal Nana Ampoma irgendwann einwechseln würde. Also das wäre, glaube ich, auch wirklich mein Wunsch für das Spiel gegen Freiburg, dass man ihn endlich mal sieht. Und ich würde auch gerne Tekbetay sehen. Aber beide, muss man sehen, halte ich eher für unwahrscheinlich.
Ich würde noch kurz sagen, ich kann mir sehr gut vorstellen, weil er es ja heute umgestellt hat, Kumnaski in die Spitze, dass er mit Tommy anstatt Karaman startet, Kownacki vorne in die Spitze und
vielleicht Kownacki und Hennings als Zweier.
Nee, vielleicht den Fink dahinter stellt, wenn der Fink wieder fit ist. Kownacki nach ganz vorne, Fink dahinter, weil er sehr gut, defensiv zumindest sehr gut funktioniert hat. Das könnte ich mir vorstellen.
Ich glaube,
er da vorne so einen kleinen Tausch macht an Personal, was bisher schon gespielt hat.
So. Aber ich glaube, Funke wird nicht auf Karaman und Hennings verzichten, weil ein so ein Tankspieler, der halt irgendwie vorne.
Ja, der Fink halt.
Vorne halt alle, ja. Ja, nee, aber ich habe, es geht ja irgendwie auch so ein bisschen darum, dass man vielleicht irgendwie einen Wandspieler hat, der vorne ein paar Bälle ablegt, ein paar halt irgendwie immer anspielbar ist. Und ich glaube, da ist halt weder Kowinjatski der richtige Mann für und Fink ist dann ja auch irgendwie eher jemand, der halt andere Sachen einbringt. Auch wenn natürlich Fink genauso wie Karaman und Hennings eben auch seine Stärken im Pressing hat.
Lassen wir uns überraschen.
Wollen wir die Tipprunde machen?
Ich denke auch, wir sollten einmal überlegen, wie das ausgehen könnte. Und ja, genau, dann frage ich doch erstmal dich, Moritz, was denkst du denn, wie es ausgehen wird?
Ich tippe auf ein 2-0 für die Fortuna, weil trotz allem habe ich immer noch das Gefühl, dass die Fortuna gerade Bundesligaspiele in der Bundesliga abliefert und bin eigentlich, auch wenn es sehr enttäuschend war, ziemlich begeistert. Die spielen immer noch gut. Ich hoffe nur, dass sie nicht irgendwann sich an den schlechten Ergebnissen auch bergab begeben. Ich glaube, ist noch alles auf dem richtigen Weg und die werden gegen Freiburg 2-0 gewinnen.
Ja, nachdem ich jetzt zweimal hintereinander dem Zachary Steffen so sehr die Null gewünscht habe und deshalb sie auch getippt habe, tippe ich sie dieses Mal nicht. Mein Tipp ist 1-1.
Ich glaube, ich sage jetzt mal 0-0. Ich glaube nicht wirklich dran, aber irgendwie. Ja, oder?
Ja, auch da würde ich jetzt mal die Statistik ins Feld führen, dass Fortuna, ich habe jetzt leider nicht die genaue Zahl hier vorliegen, aber ich glaube, dass es 11 oder 12 oder vielleicht sogar schon 13 Spiele sind, wo Fortuna immer getroffen hat. Und ja. In Folge und die Abwehrschwäche gerade der Fortuna lässt mich auch nicht vermuten, dass man unbedingt die Null halten wird. Deswegen ja, setze ich vielleicht dann doch mal auf einen überragenden Tag von Zachary Steffen und gehe doch auf die Null hinten und schieße mich Moritz an und sage, dass wir 2-0 gewinnen werden. Bin da auch, fühle mich nicht wirklich gut bei dem Tipp, aber es gibt irgendwie auch gerade keinen Tipp, mit dem ich mich besser fühle. Deswegen belasse ich jetzt mal bei dem 2-0. Das wäre natürlich ein richtig großer und wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Schauen wir mal, wie es dann letztendlich laufen wird nächsten Sonntag. Ich bin gespannt. Also ich freue mich auf jeden Fall schon. Wir werden dann mit einer etwas größeren Gruppe, glaube ich, dieses Mal hinfahren. Irgendwie uns vorher in der Altstadt treffen. Ich glaube, das könnte ein richtig schöner Sonntag werden. Ja, um vielleicht noch kurz auf einer positiven Note hier mal zu enden oder zumindest langsam in Richtung Ende zu kommen. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich noch einen kleinen Punkt zur zweiten Mannschaft habe. Und zwar hat diese Woche Shinta Appelkamp einen Profivertrag unterschrieben. Ich weiß gar nicht so sehr, ob
ich dieser, alle so.
Ob ich den Namen was sagt. Aber der war auf jeden Fall auch schon im Sommer mit dem Trainingslager und ich glaube, der gehört auf jeden Fall von den Leuten aus der zweiten Mannschaft, von den Spielern, die durch die Fortuna-Jugend gegangen sind, auf jeden Fall zu einem von denjenigen, dem man eventuell ein bisschen mehr zutraut. Also Fortuna ist ja wirklich im Augenblick noch nicht in der Lage, dass man einfach mal Spieler aus der Jugend irgendwie hochzieht. Ich glaube, Leute, die so talentiert sind, die hat man in der Vergangenheit halt immer an die Nachbarn aus Leverkusen, aus Köln, aus Gladbach verloren. Aber man kommt jetzt halt eben wieder langsam in so eine Richtung, dass man vielleicht sagen kann, Mensch, vielleicht kann man halt in der Zukunft auch mal irgendwie Leuten eine Perspektive bieten, weil man eben Bundesligist ist, dass die eben nicht sofort wechseln. Und ja, ich weiß nicht, ob jetzt Shinta Appelkamp da gerade derjenige ist, bei dem das der Fall sein wird, aber er ist auf jeden Fall schon jemand, wo man, wenn man da mal so ein bisschen die Spielberichte verfolgt, in der zweiten Mannschaft immer relativ auffällig ist. Also klar kriegen solche Leute dann auch eher so einen Vertrag angeboten, weil man halt eben diese Local-Player-Regel ja hat und irgendwie eben selbst ausgebildete Leute irgendwie immer im Bundesliga-Kader haben muss. Aber vielleicht ist da ja trotzdem ein bisschen Potenzial vorhanden, wenn man den vielleicht irgendwie nochmal ein Jahr ausleiht oder so. Fände ich auf jeden Fall eine runde Sache und der hatte eben auch diese Position, für die ich ja sowieso so ein bisschen so eine Schwäche habe, nämlich irgendwie die des offensiveren, zentralen, defensiven Mittelfeldspielers. Und ja, ich glaube, jemand, der halt Shinta Appelkamp heißt, so, der symbolisiert ja vielleicht irgendwie auch ganz gut so diese Symbiose aus Rheinland und Japan. Das finde ich eigentlich sehr sympathisch. Also,
hervorragend, ja.
Ja, und ich sehe auch schon, dass unser baldiger Rekordabgang, Ruben Hennings, der dann nach China geht, damit hatten wir die Sendung ja begonnen,
vor drei
dann
Stunden,
in drei Jahren abgelöst wird durch Shinta Appelkamp, der uns dann von FC Barcelona weggekauft wird. So wird's kommen.
Shitload of money.
Ja, wir drücken alle Daumen.
Ja, aber herzlichen Glückwunsch, Shinta Appelkamp.
Denke ich auch. Finde ich eine runde Sache, Zwei-Jahres-Vertrag. Würde mich freuen, wenn man den vielleicht irgendwie auch mal zwei Minütchen irgendwo mal spielen sehen würde dieses Jahr. Vielleicht ja in der Rückrunde gegen Bayern, gegen Dortmund oder gegen Leipzig oder so. Da könnte ja noch die eine oder andere unwichtige Minute anfallen, ohne da jetzt zu negativ in die Zukunft schauen zu wollen.
Freunde, wollen wir es beschließen?
Ja, jupp.
Ich glaube auch, wir haben eigentlich vollumfänglich erstmal irgendwie alles besprochen.
Nein, ich glaube nicht, da können wir noch mal ein bisschen was machen.
Okay.
Ja, es war wie immer eine Freude. Es hat ja auch immer so ein bisschen therapeutische Wirkung, wenn man mit ein paar geschätzten Personen über das sprechen kann, was man am Tag so erlebt hat.
Von daher, verarbeiten gemeinsam.
Ja, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und dann würde ich mich jetzt verabschieden und euch alles Gute bis nächste Woche wünschen.
Tschüss. Einen schönen guten Abend noch.
Macht's gut, ihr Lieben.